Ein Sommer im Nordwind. Mit Eileen Moore nach Eileen Moore und um die Nordspitze Schottland. In Schottland wird man mindestens dreimal nass am Tag. Am Morgen, wenn man sich den Kaffee über den Schoß schüttet, weil das Schiff schon unruhig im Schwell schaukelt. Später, beim Segeln, es regnet unweigerlich einmal. Abends, wenn man leicht angetrunken aus einem Pub kommt, die schlecht beleuchteten Straßen in Angriff nimmt, stolpert und in eine Pfütze tritt. Dafür hat man das richtige Leben vor Augen und die Schuhe voll Wasser. Das Meer liegt still in den weiten und zerklüfteten Fjorden vor mir, wie eine kräftige, würdevolle Gottheit mit großem, einladendem Schoß. Der Geruch dieser salzigen Luft und das Kreischen der Möwen versetzt mich immer wieder in eine kindlich naive Aufgeregtheit, als wäre heute Weihnachten und Geburtstag zusammen zu feiern. Aus dem dichten Grün an den Hängen steigen Dampfschwaden, die die vormittägliche Sonne den Wäldern entlockt. Die Eileen Moore gleitet über den Firth of Lorne, frischer achterlicher Wind schiebt sie durch den Sound of Mull nach Tobermory, dessen bunte Häuserzeilen schon von weitem aus dem dichten Grün prangen. Der durstige Segler reserviert sich über Kanal 14 per Funk einen Tisch im Mischnisch Pub. Mit der Sonne im Gesicht laufe ich unter Maschine über eine spiegelglatte See Richtung Nordwesten. Im Sound of Cana treffe ich auf eine Gruppe Riesenhaie, die sich in der starken Strömung den Plankton in den Rachen spülen lassen. Es wird mir schon etwas mulmig, als ich merke, dass der Fisch, der da neben mir herschwimmt, nochmals 3 Meter länger ist als das Boot, das mich trägt. In der idyllischen Bucht von Cana geht die Eileen Moore vor Anker. Und wie sie tanzen die Schiffe an ihren Ketten. Wie schrittfeste Tango-Tänzer, möchte man glauben. Mit halb geschlossenen Augen, im späten Tageslicht, 2 Schritte nach rechts, 1 zurück, eine kleine Verrenkung und mit Schneid nach vorne. Dazwischen spielen Seelöwen mit ihrem Fang. Pünktlich zum Sonnenuntergang steigt unser Nachbar auf den Bugspriet seines Zweimasters und spielt auf dem Dudelsack. Der Applaus ist ihm sicher. Schottische Romantik pur in der grünen Bucht. Das Wetter hier in Schottland ist wie eine launische Geliebte. Jedes Mal, wenn sie lacht, wird man fast wahnsinnig ob der Schönheit, die sich offenbart. Und sie lacht oft, nachdem sie herzhaft geweint hat. Der Nordwind bläst mit erstaunlicher Frische den Minch herunter. Ein windiger, harter Anwindschlag bringt uns auf die äußeren Hebriden. Das Boot segelt immer schneller, schlussendlich mit 2 Reff im Groß und 6 Knoten auf der Locke. Eine Mooring ist unser Zuhause für die Nacht in Loch Maddy. In der Abendsonne wärmt sich eine Robbe auf einem Fels, prall und rund wie eine Wurst auf dem reich gedeckten Abendbrottisch, auf den Verzehr wartend, so liegt sie da. Auf der Eileen Moore gibt es Nudeln mit Würstchen und Chilisauce, dazu die letzte Flasche Bordeaux-Wein vom Törn aus dem letzten Sommer. Der Nordwind hat sich etabliert und weht nun Tag und Nacht. Große Schaumkronen bekleiden den Minch und wir kreuzen auf, 2 Reff im Groß, Fock und Klüver. Der Bugspriet sticht durch die Wellen, Wasser kommt über, die Gischt spritzt hoch bis zur Gaffelnock. Noch nie habe ich meine russische Fellmütze so geliebt wie heute, die auch Nacken und Ohren so herrlich warm hält unter der Ölzeugkapuze. 7. Juli, Istloch Tarbert. Es stürmt. Windböen jagen Gischtwolken durch das Hafenbecken. Draußen ist das Meer weiß. Die Eileen Moore arbeitet hart an ihrer Mooring neben dem Fähranleger. An Auslaufen ist nicht zu denken. Später bin ich zu Fuß auf der Insel unterwegs und wer sich nicht festhält, wird einfach umgeweht von den Starkwindböen. Das Harris Hotel bietet sich als optimalen Zufluchtsort an. Es ist angenehm beim Apero an der Bar. Später führt ein Vier-Gänge-Menü durch den Abend, der in der Hotel-Lounge ausklingt bei Kaffee und Whisky, bevor man sich wieder ins Boot auf die kalten, klammen Polster wirft. Aus dem Lautsprecher singt einer: Move a little closer, baby. Move real close. So close that a part of me is you. And move a little slow. So slow that there is nothing left to do. Ich könnte es nicht besser sagen, denn schon lange habe ich mich an diesen Ort verschenkt. Die Fähre kommt, ich höre sie rufen, durch Wolken von Gischt und Nebel. In kalten, klaren Tönen singt der Wind ihr entgegen. Müde steigt sie aus den Wellen, öffnet ihren Mund und haucht dem Eiland neues Leben ein. Nach einer unruhigen Nacht, noch ein weiterer Tag, der in Sturm und Nebel versinkt. Der Harris Halbmarathon steht heute auf dem Programm. Die Insel ist überrannt von Leuten, die in knappen Outfits die Tearooms und Cafés bevölkern und ganz aufgeregt an bunten Trinkflaschen nuckeln. Das Beiboot vollführt, getrieben vom Wind, meterhohe Luftsprünge an seiner Leine hinter dem Schiff. So gesehen der einzige wirkliche Sportler in meinem Team. Ich verlasse Harris ohne Marathonmedaille im Gepäck. Als Dornoway in meinem Kielwasser liegt und ich unter Maschine ins neblige, endlos erscheinende Meer auslaufe und die Segel in den zaghaften, morgendlichen Nordwind setze, bin ich noch skeptisch, ob ich das 47 Seemeilen entfernte Kinloch Burvey vor dem Abend erreiche. Doch schon bald weht mir ein harter Nordwind ins Gesicht und unter zweifach gerefftem Gruß sitzen wir über den großen Minch. Kurz, nachdem die Hälfte des Weges passiert ist, reißt der Himmel auf und ich sehe zur gleichen Zeit im Westen den Bat of Lewis und im Osten Cape Rudd, um kurz darauf wieder im nächsten Schauer zu verschwinden. Gegen Abend taucht die Einfahrt zu Loch Inchard vor dem Bug auf. In die dahinter grün und steil aufragenden Felsen ergießt sich die Abendsonne. Wir legen in Kinloch Burvey an. Entspannt und hungrig suche ich die Dusche, die es angeblich in der einen Fischlagerhalle geben soll. Es ist alles da. WC, Dusche, sogar Waschmaschine mit Pulverspender und alles in typisch schottischer Laissez-faire-Manier zusammen improvisiert und mit etwas aufgeweichten Spanplatten Sichtschutzwänden versehen. Alan, her über die Zapfsäule und die Eismaschine am Hafen, finde ich in einem Container auf dem Pier in seinem Büro sitzend. Auf dem Tisch angebissene, vertrocknete Schinkenbrote, Münzen, alte Tageszeitungen, umgekippte Kaffeetassen, wahllos auf der Tischplatte ausgedrückte Zigarettenstummel, ein rostiges Messer und irgendwo unter dem ganzen Müll findet er ein Stück Papier, auf dem er mir meine 20 Liter Diesel quittieren will. Er sagt, auch ausländische Fischerboote dürften zollfrei tanken und mit Sicherheit würde ich fischen. Ja, natürlich würde ich fischen. Und mit Sicherheit ist das der schönste Schweizer Fischkutter, der diesen Sommer diese Gewässer befährt. Cape Rudd, das die Schotten immer mit einer gewissen Ehrfurcht aussprechen, meint doch Rudd im Englischen nichts anderes als erzürnt, rau, hart, unwirtlich. Und genauso fühlt es sich auch an. Kreuzgewell, Strömung, einen satten Wind aus Norden, der trotz Sonne dem Tag die Wärme raubt. Und dann noch ein Fels etwas vor dem Kap, den ich beim heutigen Tidenstand nur durch die veränderte Wasseroberfläche ausmachen kann. Der könnte mich mein Schiff kosten, so knapp unter Wasser liegend. Halbwindsegelnd, mit einem Reff im Gros, rausche ich der Nordküste entlang zur Talmain Bay. die mit einigen Felsen in der Einfahrt genaues Navigieren verlangt. Der Anker fällt und gräbt sich tief in den sandigen Grund ein. Der Regen, der den Abend einläutet, treibt mich in die Kajüte. Was soll man schreiben, wenn das Nichtserlebnis zum Erlebnis wird? Die Stille einen wie einen Schatten begleitet, einzig unterbrochen vom Schlagen der Fallen gegen den Mast und dem metallischen Quietschen des Großschotblocks an der Travelerschiene. Die Zeit tropft vor sich hin in ein Glas, das nie voll wird, weil Zeit nicht in Gläsern gemessen und schon gar nicht in Leben gerechnet wird. Nur unser eigenes Ticken treibt zur künstlichen Verknappung. Freude dem, der die Glut der Vergänglichkeit riechen kann, ohne gepeinigt von seinem eigenen Unverständnis, jeden Tropfen als unsäglichen Schmerz zu empfinden. Das Wasser in der Pfanne kocht, ich gebe eine Tasse Reis dazu. Neben meinem Ankerplatz setzt sich eine Möwe auf einen Fels am Ufer mit einem Fisch im Schnabel, von dem man durchaus erwarten könnte, dass auch er die Möwe verspeist. Ein stilles Ringen, Verhandlungen im Angesicht des mordenden Engels. Der alte Mann von Heu, diese markante Felsnadel, die die westliche Zufahrt zur Bucht von Scapa Flow bewacht, empfängt mich mit Abendsonne. Den ganzen Tag bin ich draußen auf dem Meer in einer dicken Suppe aus Regen und Nebel, in einer steilen, leicht brechenden Welle gesegelt. Habe gefroren und mich gefragt, ob das richtig ist, was ich mache. Als ich in diesem Grau fast zwei Papageientaucher überfahre, die auf einer Welle sitzen und sich wie zwei Verliebte anschauen. Völlig unbeeindruckt von dem ganzen Drumherum. Die Geige, die ich aus dem Ferry Inn spielen höre, verspricht mir einen kurzweiligen Abend hier in Stromness. In dieser Sommernacht, ich vergaß zu träumen. Die Kälte, die aus den Mündern spricht, die am Fährkai stehen, das Meer blassblau gekräuselt, wie ein abgelegtes Ballkleid, liegt zwischen die grünen Hügel drapiert. Staunt dem Mond entgegen, lächelt Silberstreifen bis zum Horizont. Im Straßenlaternengeschwanke steht sich der Morgen die Füße in den Bauch und der Wind schreit, schreit, schreit. Dieses stille Vergessen einer jeden Nacht impft sich in die rostroten Felsen ein. Hamnavö fällt trocken. Ein Besuch auf den Orkneys ist nicht komplett, wenn man nicht die Standing Stones of Stinnes oder den Ring of Brodgar gesehen hat. Diese Zeitzeugen keltischer Kultur und die bis heute älteste entdeckte Kultstätte zieht leider auch busweise All-Inclusive-Urlauber an, die das Erlebnis doch etwas schmälern. Im Schutze Papa Stronsay an einer Mooring liegend, erschrecke ich am Morgen beim Kaffeekochen, als es an mein Schiff klopft. Ich stecke den Kopf aus der Kajüte und schaue zwei Mönchen ins Gesicht. Im schwarzen Gewand, voll ausgestattet mit Kreuz und Rosenkranz in einem Boot stehend, eine Barkasse mit Bart am Unterwasserschiff aus Algen, die Farbe blättert blau, gelb, weiß. Im Volksmund würde so etwas ein Seelenverkäufer genannt, ein lustiger Gedanke bei dem Job dieser zwei Herren. Sie erkundigen sich nach meinem Befinden und ob alles in Ordnung sei. Ich frage sie dasselbe und wir kommen ins Gespräch. Sie kämen gerade vom Einkaufen aus Whitehall von der Nachbarinsel Stronsay und hätten mein Boot gesehen an der Boje, so klein und so schön. Wir möchten gern wissen, wie man ein Holzboot so wundervoll lackiert. Sie können sich nicht erinnern, jemals ein so toll lackiertes Boot gesehen zu haben. Die Zeit verstrich und auf einmal bemerkten sie, dass die anderen Mönche wohl auf ihr Frühstück warten würden und sie schleunigst zurück müssten. Sie fuhren ins Kloster und ich nach Kirkwall. Die weißen Wolken stehen am Himmel, verloren in diesem weiten Blau. Über ihren Köpfen herrscht der Westwind, und zu ihren Füßen schau, zieht ein kleines Boot sein weißes Kielwasser hinter sich her. Die Lust seiner Sehnsucht, das Leben zu begreifen, treibt es an und immer wieder über den Horizont. Die Sonne scheint schon den ganzen Tag, seit 2 Tagen kein Regen, es könnte einen fast misstrauisch machen. Meine Schritte führen mich an der St. Magnus-Kathedrale vorbei, hinaus aus dem Ort hoch über Kirkwall zu Highland Park. Die markanten Gebäude, die den grünen Horizont teilen, sieht man, und auch riechen kann man schon von Weitem, wenn die Gerste im Torffeuer getrocknet wird. Der Whisky, die habhaft gewordene Seele Schottlands, die in Fässer über Generationen verschlossen vor sich hindöst, das Pendant zu den Mythen und Märchen, von denen es unzählige gibt und von denen einige sicher auch unter seinem Einfluss entstanden sind. Whisky, der Ausdruck von Wetter, Land und Leute, geografischer Einzigartigkeiten, zusammengefasst in einen Schluck, der im Gaumen erzählt. Eine Welt des zaghaften Entdeckens, aber nie begreifend, wie all die geschmacklichen Noten von Salz, Zitrusfrüchten oder Honig in das Getränk finden. Nur der torfige Geruch, der es schnell erklärt. Die Führung durch die Brennerei mit anschließender Whiskyprobe lasse ich mir natürlich nicht entgehen, bevor ich in ausgelassener Stimmung den Heimweg antrete, der mich an der Wäscherei vorbeiführt, die die heute Morgen abgegebene Wäsche trocken und schön gefaltet schon bereitgestellt hat. Ich kaufe mir im Supermarkt noch eine Flasche Old Pulteney, einen Whisky, der in Wick gebrannt wird, meinem nächsten Hafen, damit ich mich schon einmal geschmacklich auf mein nächstes Ziel einstellen kann. Die Sinfonie des magnetischen Nordens klingt durch die Nacht. In den grünen Kronen, aus denen der Nordwind lacht, fallen Blüten. Die Sinfonie des magnetischen Nordens, zu der meine Rose tanzt. Heute sind die 47 Seemeilen von Kirkwall nach Wick zu bewältigen, entlang des Pentland Firth. Der Nordwind bläst durch den sonnigen Morgen, mit 3 bis 4 Windstärken in den Segeln gleite ich Raumschots Richtung Süden. In der Ferne sehe ich schon den Muckleskerry, und bald darauf hört und sieht man die Stromkabelungen und Whirlpools, die der strenge Tidenstrom des Pentland Firth aufwirft. Keine angenehme Sache, die zu passieren, selbst bei dem guten Wetter heute. Auf keinen Fall möchte ich mich hier wiederfinden, bei Sattwind und großer Dünung. Das hier ist ein Grab, nicht nur für kleine Schiffe. Stellenweise fahre ich 12 Knoten über Grund, dann Stillstand und 30 Sekunden später geht es zweistellig wieder weiter. Vor dem Hafen Wick erweitert sich die Liste technischer Defekte um eine weitere Position. Die Maschine springt nicht mehr an. Nachdem ich 3 Tage nach meiner Abfahrt in Dunbeck der Navtex-Empfänger im Stich ließ, das Hand-GPS sich weitere 2 Tage später auch verabschiedete, der Pinnenpilot auch nicht mehr mochte, im Fernglas Wasser stand und als das Handy auch noch anfing zu spuken, verwundert mich nichts mehr. Es war einfach zu feucht. Selbst in der Kabine tropfte es zeitweise von der Decke und von den Wänden, dann das ganze überkommende Wasser und das über Tage. Da klingt das Wort Marineelektronik wie ein Scherz in meinen Ohren. Dieses dauernde Aufkreuzen Richtung Norden, die Gischt, die stets über das Schiff weht und mir ins Gesicht, von der ich abends eine dicke Salzkruste auf der Wange hatte, die wie eine Auszeichnung in meinem Gesicht stand, als ob das genügend Antwort wäre auf die Frage, warum all dieser Nordwind? Ich erreiche Vic auch nur unter Segeln. Schön ist es dem Schicksal wieder einmal eine Chance abgerungen zu haben, sich zu rächen. Für meinen Übermut, das Meer mit so einem kleinen Schiff herauszufordern. Am nächsten Morgen organisiert mir der Hafenmeister einen Landmaschinenmechaniker, der nicht nur mein Schiff mit Dreck und Kudungbrocken aus seiner Gummistiefelsohle übersät, sondern auch mein Motor wieder in Gang bringt, trotz unserer Sprachbarriere. Ein echter Einheimischer, dessen Akzent mit so vielen kehligen Lauten und Brummeln vermischt, mir, dem Seicht-Englischkönner, nur Fragezeichen entlockt. Meine letzte Tafel Schweizer Schokolade, die meine Erleichterung aus dem Vorratsschab zaubert, bereitet ihm sichtlich Freude, und er meint mir versprechen zu müssen, sie heute Abend mit seiner Frau beim Tee zu teilen. Der Himmel ist blau und ich kurz nach Mittag auf dem Weg nach Helmsdale. Raumschots auf einer 2 bis 3 Meter hohen Welle surfend. Am Horizont stehen die Ölplattformen in Reih und Glied, wie die Schotten abends um 6 vor dem Fish and Chip Shop. Ein Gericht, das eine ganze Nation ernährt und eine Ressource, die die Welt bewegt. Und wie es mich dürstet nach dem Meer, das mich nährt, das mich hochhebt, das mich begräbt in seinen Tälern, mir den Horizont stiehlt, nach dem Leben trachtet, das mir mit salziger Gischt und Sonne das Haar erblonden lässt. Wie könnte ich dich vergessen, tiefblauer Horizont, der du in den Schaumkronen ertrinkst? Der Helmsdale River fließt durch die Nacht. Der Wetterbericht mahnt zur Eile. 40 Knoten Wind aus West ist angesagt für die nächsten Tage. Ich verhole mich in die Inverness Marina, nachdem ich die Seeschleuse passiert habe. Das Wetter strahlend schön, die Temperaturen hochsommerlich warm. Nichts deutet auf den kommenden Sturm hin, der den Abend auf dem Nachbarschiff windig und frisch gestaltet. Der Sternenhimmel als das letzte Gedicht. Über dem Meer ein Film aus fliegender Gischt. Am Ufer die grünen Wogen brechen. Regen trommelt, Regen trommelt. Regen trommelt, Blätter fliegen. Das Lichtermeer trocknet aus. Nach den stürmischen Tagen geht es nun weiter durch den Kaledonienkanal. Entschleunigung für den Langstreckensegler und Meilenfresser. Wartezeit vor der Schleuse oder den Brücken, bis man durch- oder einfahren kann. Es ist sogar möglich, ein mehrgängiges Mittagessen zu kochen und zu genießen, wenn man längsseits einer großen Yacht die Schleusentreppen zu passieren hat und zum Zuschauen verdammter Beifahrer wird. Was aber nur kleinen Schiffen vorbehalten ist, so wie meiner Eileen Moore. Der Kaledonienkanal besteht aus einer Seenkette, die durch Kanäle verbunden wurde und führt vorbei an Ben Nevis, dem höchsten Berg Schottlands, der einem Schweizer nur ein müdes Lächeln entlockt. Er reicht heute knapp bis zu den tiefhängenden Wolken. Ein Schleusenwärter warnt mich, das Ungeheuer aus Loch Ness verzehre gerne kleine Holzboote. Ich kläre ihn auf, dass wir am Bodensee mindestens so gefährliche Ungeheuer hätten, einfach seien sie nicht so bekannt. Und dass die Leute früher aus dem Teil der Schweiz, dem Appenzell, von wo ich stamme, Hunde und Katzen verspeisten und ich mich sowieso den ganzen Tag frage, wie die Tiere gebraten schmecken würden, die man hier so sieht. Nach unserer kurzen Unterhaltung stand ihm die Sorge um Nessie sichtlich ins Gesicht geschrieben. Der Mond, schon fast voll, ein treuer Begleiter, früh am noch hellen Abendhimmel stehend über Kerrara, der grünen, pittoresken Insel vor oben. Der Kreis ist rund wie der Mond. Zurück bin ich früher als erwartet, und so gönne ich mir noch eine kleine Zusatzschleife. Vorbei am Corrie Vecchian, auf ein Glas Whisky nach Jura, weiter nach Isla, von wo wir schon Irland am Horizont ausmachen können, und zurück über Crinan, dem wahrscheinlich idyllischsten Ankerplatz auf der ganzen Reise. Die Eilean Moor segelt vorbei an Eilean Moor, zurück in die Dunstaffnage Bay, wo wir das Boot auf den Trailer verladen. Unten in England wartet die Fähre, die uns nach Belgien bringt. Über meinem Kopf, in der Dunkelheit der Kabine, sorgt der Lüfter der Klimaanlage. Ich bin eben von meiner unbequemen Koje aufgeschreckt und in meinem Kopf klingen die letzten Worte meines Traumes.